Ich begrüße Dilan hier bei uns im Studio. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Dilan, du bist Aktivistin in antirassistischen Zusammenhängen, bist Juristin, beschäftigst dich da vielleicht auch mit den Schnittstellen von Rassismus und Recht. Und ja, der Grund, vielleicht fangen wir mal so an, warum ich dachte, ach, das wäre auch irgendwie cool, nochmal mit dir über diese Veranstaltungsreihe zu sprechen, FSK Rassismus kritisch gestalten, oder ein Impuls, dich da nochmal zu fragen, war, dass du am 17. Februar in der Roten Flora gesprochen hast, im Gedenken an die Menschen, die am 19. Februar ermordet worden sind, und da unter anderem zu der rechtlichen Aufarbeitung gesprochen hast im Untersuchungsausschuss in Hessen. Das lief ja hier auch im FSK bei Alex Radio. Was nicht mit aufgezeichnet wurde, war die Diskussion im Anschluss. Und in der Diskussion war ein Thema, naja, die Wahrnehmung von Räumen wie der Roten Flora. Und du hast gesagt, dass du es auch wichtig fandest, gerade in der Roten Flora zu sprechen. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, warum du dachtest, dass das wichtig ist, oder dass du dich dafür bewusst entschieden hast, in der Roten Flora über dieses Thema zu sprechen.
Ja, voll gerne. Also ich komme ja aus Hamburg, und die Flora war auf jeden Fall ein Ort, an dem ich mich auch als Jugendliche politisiert habe, so, wo ich früher viel war auf der Schanze. Und es hat sich dann aber im Laufe der Zeit so entwickelt, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, da hinzugehen. Und deshalb war ich auch so ein bisschen noch verunsichert, als die Anfrage kam vom Antifa-Tresen da, und habe mich dann aber dafür entschlossen, die Veranstaltung doch da mitzumachen, weil ich finde, dass gerade so linke Institutionen in Hamburg, die mehrheitlich weiß besetzt sind oder sozusagen die ich als mehrheitlich weiß wahrnehme, vor allem in der Verantwortung stehen, solche politischen Veranstaltungen laufen zu lassen und damit eben auch migrantisierten Menschen oder BPOC irgendwie einen Raum bieten, über solche Themen zu sprechen und sich auch aktiv mit diesen Themen auseinandersetzen, auf die sie vielleicht im Zweifel, das unterscheide ich jetzt mal, eher nicht so viel Bock haben, oder an denen sie sich vielleicht in ihrem Zusammenschluss nicht so unbedingt reiben müssen, wenn eben mehrheitlich weiß gelesene Leute da rumhängen und sozusagen ihr Ding machen. Und deshalb war es mir dann doch irgendwie ein Bedürfnis, den Raum zu nehmen und auch zu sagen, ey, jo, wir machen das jetzt hier, wir sprechen über Hanau, und dann auch die Rückmeldung von den OrganisatorInnen zu bekommen, dass es selten so ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, buntes Publikum gab wie an dem Abend.
Also das ist mir auch aufgefallen, so. Und das ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass, wenn ich in die Rote Flora gehe, die ja von sich, würde ich jetzt mal denken, die Leute, die dort sind, und ich denke, es geht jetzt gar nicht unbedingt jetzt um die Rote Flora an sich als Ort, sondern ich denke, das ist ein bisschen symptomatisch für solche linken, selbstorganisierten Räume, die einfach sehr weiß dominiert sind. Da würden ja alle von sich behaupten, dass sie gegen Rassismus sind.
Ja.
So, das würde ich jetzt mal zumindest so annehmen, und kann das zum Beispiel jetzt hier fürs Radio, denke ich, auch so annehmen, dass es sozusagen ein Bewusstsein dafür gibt, das ist ein Problem.
Ja.
Und wir sind irgendwie dagegen, aber ist trotzdem einfach in linken Zusammenhängen, wie jetzt hier im Radio, wie in der Flora oder wie an so vielen anderen Orten, ist trotzdem so oft dabei bleibt, dass es eben eine weiße Dominanz in diesen Räumen gibt. Kannst du sagen, woran das liegt, oder was da vielleicht dahinter ist, steht? Oder?
Also ich kann das natürlich nur so aus meiner eigenen Beobachtung oder auch aus Gesprächen mit irgendwie Friends, die das so ähnlich fühlen oder sich da dann auch nicht so wohl fühlen oder nicht da gerne hingehen, irgendwie wiedergeben. Es ist einfach oft so, dass Menschen so das Gefühl haben, sie kommen irgendwo hin und sind da dann die einzig migrantisiert gelesene Person oder so. Und dann hat man irgendwie oft so den Eindruck, okay, man ist vielleicht so ein bisschen der Token, oder man ist dann so, man wird so derbe gehört, weil man halt eine migrantisierte Person ist, und wird dann so derbe auf einen Sockel gestellt und ist so, geil, hier ist jetzt auch eine schwarze Person oder eine Kurdin oder so. Ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Und das ich auch oft das Gefühl habe und auch gehört habe, dass Menschen sich halt nicht so willkommen fühlen. Also dass einmal so nicht so Knowledge am Start ist, wo gibt's Räume, was findet da so statt, ist das offen für mich, kann ich da so mein Ding machen? Und eben auch so das dann einfach so eine Hürde ist, weil es so wirkt wie so eine eingeschworene Gemeinde oder so, die gerade so White People in der linken Szene, und ich meine das gar nicht abwertend, aber da hat man so den Eindruck, die kennen sich, die wohnen im Zweifel so in den gleichen Wohnprojekten, was weiß ich, ist dann so ein Bubble-Ding. Mhm. Und dann ist es sozusagen, ja, fühlt man sich so halt nicht so dazugehörig oder so. Und ich glaube, irgendwie aus so einem Potpourri an irgendwie Erfahrung ist dann auch so ein bisschen vielleicht so eine Abneigungshaltung, dass man so denkt, ja, nö, habe ich dann auch keinen Bock drauf. Oder wir machen dann so unser eigenes Ding oder so, weil, ja, da irgendwie halt nicht so ein Aufeinanderzukommen von beiden Seiten. Das ist vielleicht die eine Seite, die dann so verunsichert ist und vielleicht auch nicht so richtig weiß, wie lädt man Leute ein, ohne ihnen das Gefühl zu geben, so Token zu sein. Mhm. Wie öffnet man Angebote, wie bricht man das auf? Und die andere Seite, die vielleicht dann irgendwann auch abgefuckt ist und sich so denkt, ja, keinen Bock mehr drauf oder so. Also so, ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Spannungsfeld.
Mhm. Und ich meine, mit so deinen Erfahrungen, sag ich mal, in solchen Räumen oder mit solchen Organisationen, würdest du sagen, du hast das Gefühl, dass da eine ausreichende, ja, sagen wir mal, Sensibilität besteht für Rassismus oder was das bedeutet? Also, weil ich habe, oder vielleicht als ein Beispiel, ne? Ich hatte irgendwie so das Gefühl, auch an der Veranstaltung am 17. Februar, dass dann irgendwie viele Leute, die jetzt auch eher in so einem typischen, sag ich mal, in den Kontexten da so unterwegs sind, so danach Veranstaltung vorbei, Musik an und hey, irgendwie so Bier. Und ich dachte so, bisschen weird irgendwie. Also war jetzt einfach nur so ein persönlicher Impuls, wo ich so dachte, okay, ist auch irgendwie ein krasses Thema, vielleicht mal so take it easy und jetzt nicht gleich Mucke an und die Tassen irgendwie. Ja. Und da habe ich mich so gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich ist, auch in solchen Erinnerungskontexten, dass es natürlich nicht, also es gibt sozusagen insofern keine geteilte Erfahrung, aber vielleicht würde es helfen, da manchmal sensibler zu sein oder so.
Also würde ich voll unterschreiben, was du sagst. Ich glaube, also mir war zum Beispiel voll klar, dass ich an dem Abend direkt nach Hause gehen will. Also dass ich keinen Bock mehr habe, so danach da zu chillen und so Bier zu trinken. Mir war aber auch klar, okay, das ist Antifa-Tresen und da geht's nun mal auch so, ne, um politischen Input und danach hängt man halt noch so rum und hat ein bisschen so Kneipenatmosphäre. Deshalb hatte ich da vielleicht auch schon so meine Erwartung ein bisschen sozusagen angepasst. Aber klar, was du so sagst, das kennt man auch oder habe ich auch schon oft erlebt, auf so Gedenkdemos oder im Anschluss an Gedenkveranstaltungen, dass ich dann noch teilweise so ausgerastet bin und so weiter, packt mal eure Scheiße jetzt hier weg und was soll das? Das ist keine Party. Ich glaube, die Sensibilisierung kommt immer mehr und ist mit Sicherheit auch so über Black Lives Matter und so 2020 irgendwie nochmal anders hier auch so hergeschwappt. Klar, die Leute, die sich damit auseinandersetzen und im Zweifel auch mit Menschen zu tun haben, die Rassismuserfahrungen oder andere Ausschlusserfahrungen machen, die haben sich damit auch schon länger auseinandergesetzt und nicht erst, seitdem es irgendwie so ein bisschen trendy wurde, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube aber, dass so die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, noch zu wenig ist. Oder es ist viel so, ja, ich weiß das, das gibt es und ich weiß, was Rassismus bedeutet und ich weiß auch, was es irgendwie heißt, sich kritisch mit seiner eigenen Positionierung auseinanderzusetzen. Aber wirklich so dahin zu gucken, wo es dann so weh tut und sich zu fragen, scheiße, was sind eigentlich Strukturen bei uns, die vielleicht für uns ganz gut sind, aber die es irgendwie schwierig machen, Zugänge zu schaffen? Wie brechen wir die auf? Das sind einfach auch unbequeme Sachen, die im Zweifel auch viel Arbeit erfordern. Und machen wir uns nichts vor, das meine ich gar nicht als Entschuldigung oder Rechtfertigung, aber in selbstorganisierten Räumen ist es auch einfach oft ehrenamtliche Arbeit sozusagen, die dann eben selbstorganisiert passiert und das dann so zu schultern und so wirklich strukturelle Veränderungen anzustoßen, das braucht einfach viel Kapazitäten und Kraft und ich glaube, da ist auch einfach manchmal so ein bisschen eine Ressourcenfrage das Ding.
Jetzt bist du ja auch medial aktiv, vor allem auf Instagram, oder?
Mhm. Ja.
Und hast da ja auch irgendwie viele FollowerInnen, genau, die auch deine politischen Einschätzungen irgendwie schätzen und denen zuhören, so.
Ja.
Und das ist ja vielleicht jetzt auch gerade als freies Radio eine Frage, dass ich aus einer weißen Perspektive wahrnehme, dass gerade viel Rassismuskritik oder Awareness oder auch queer-feministische Positionen, dass da scheinbar Instagram ein total wichtiges Medium ist.
Ja, voll.
Und dann ist natürlich die Frage, vielleicht erstmal, warum ist das so?
Ja, ist eine interessante Frage. Habe ich mich auch schon häufig gefragt. Es gab ja einen spannenden Switch so von einer App, auf der man irgendwie schöne Fotos oder krass bearbeitete Fotos so hochgeladen hat, hin zu, okay, plötzlich so anders als Twitter, weil auch mit Bild- und Videomaterial irgendwie doller, aber dann doch auch so teilweise, dass auch so Menschen, die auf Twitter derbe aktiv waren, dann auch zu Instagram rübergekommen sind, weil sie so waren, ah, Digga, auf Instagram geht irgendwie politisch auch voll viel ab. Ich hätte so den Eindruck, das hat sich 2020 auch derbe entwickelt, über so die Pandemie, Black Lives Matter, kam auch so eher wieder, würde ich sagen, aus den Staaten, dann dieser Rutsch von so, okay, auch politische Arbeit über Instagram und Social Media. Warum das, glaube ich, ein bisschen anders funktioniert als so zum Beispiel Radio machen oder hören, ist so, mittlerweile hat jeder Dulli ein Smartphone im Zweifel und wir hängen halt derbe viel an diesen Dingern und irgendwie Instagram ist voll leicht zu konsumieren, was es natürlich auch super kritisch macht, weil da dann jeder Hansel inklusive mir seine politische Meinung droppt und Menschen das manchmal mistaken als so News-App oder so, die es ja einfach nicht ist, so. Und ich mich aber auch schon dabei ertappt habe, wie ich irgendwie gar keine Nachrichten mehr gehört oder gelesen habe und einfach nur so durch Insta gestrollt bin und so war, ah, das passiert und so. Aber genau, es ist halt einfach dadurch, dass man irgendwie entscheidet, okay, wem folge ich, kann man sich dann, oder ich habe zum Beispiel auf meinem Feed irgendwie derbe viel Nachrichten aus Kurdistan, aus der Türkei, englischsprachigen Kram und kann mir dadurch sozusagen selber kuratieren, welchen Inhalt ich da gerade sehen will und genau bilde mir dann ein, dass es irgendwie schnell geht und einfacher ist, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, aktiver Radio hören zu müssen.
Jetzt haben wir schon am Anfang ein bisschen gesprochen, wie du irgendwie so, jetzt mal so unter dem Label so linke, weiß dominierte Räume oder sehr weiß gelesene Räume gesprochen, ohne dass du da jetzt vielleicht eine besondere Expertise hast, aber von dem, was du so mitbekommst, vielleicht kannst du irgendwas sagen, wie du jetzt das FSK von außen wahrgenommen hättest jetzt.
Also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, eher eine persönlichere Beziehung zum FSK, weil ich hier in Hamburg groß geworden bin und als Kind gab es auf den Demos auch immer schon diesen Transmitter. Wir hatten den immer zu Hause rumfliegen. Außerdem hat meine
Super.
Mutter immer türkisches Radio gehört im FSK und war traurig, als es das irgendwann nicht mehr gab. Also das war schon ein Thema so. Und ich weiß auch noch, als Kind war ich hier auch mal und so. Und dann ja, kenne ich einfach Menschen, die das hier machen und die ich sehr schätze und dadurch sozusagen, ja, hatte ich vielleicht auch schon einen anderen Bezug und habe es dann auch immer mal wieder aktiver angefangen, selber zu hören, so und muss aber einfach und habe auch ganz oft so überlegt, okay, habe ich da eigentlich Bock drauf? Könnte ich mir das auch vorstellen? Und ja, ich kann mir das vorstellen und Leute sagen auch so, man könnte mir gut zuhören, bla bla bla. Und gleichzeitig habe ich aber für mich immer so gemerkt, ah, es ist mir irgendwie noch zu anstrengend, dahin zu gehen, mich so einzufügen, so in eine Struktur zu kommen. Kann ich das gerade packen, rein kapazitätentechnisch, weil ich mich dann natürlich auch gerne irgendwie einbringen will und so. Und deshalb, glaube ich, ist es einfach eine persönlich eingefärbte Wahrnehmung, klar. Ich glaube ansonsten, ehrlich gesagt, von dem, was ich so mitbekomme, glaube ich, dass einfach auch viele Leute in meiner Generation und so in der migrantisierten Bubble nicht so Plan haben, was FSK ist und was der macht. Vor allem, wenn man nicht aus Hamburg kommt und jetzt nicht irgendwie eine Radioaffinität hat für freie Sender, dann glaube ich, ist da einfach auch vielleicht ein Informationsleck. Also so,
Voll.
ja. Und ich meine, es gibt hier ja mega geile Shows und es gab ja auch irgendwie auch schon Leute, die hier Shows gemacht haben, so Aaliyah zum Beispiel, wo ich so dachte, ah geil, so, das sind irgendwie so Sachen, auf die hat man Bock, so, und die sind modern, cooles Radio, braucht man, gibt es in Hamburg meiner Ansicht nach irgendwie gar nicht auf den Normalo-Sendern und ja,
Dann sind die
mein
leider,
Gedanke.
dann hören die oft dann auch
Wieder
wieder
auf,
auf, die
ne?
tollen
Ja.
Sendungen.
Ja.
Aber ja, vielleicht ist es dann auch einfach, also ich meine, manchmal stelle ich mir auch die Frage und denke so, ja gut, Radio, Leute, ey, keine Ahnung, wäre
Radio
das
ist
doch.
voll geil. Ich habe
Okay.
auch so das Gefühl, Radio kriegt so ein Revival. Also so, ich kriege schon so auch oft mit so von Friends, die hören dann so, darf ich jetzt so andere Radiosender
Ja,
droppen? Ja,
klar.
ne? Die hören dann so Cosmo zum Beispiel. Gibt es ja auch so 100 Millionen verschiedene Cosmo-Sender, war mir gar nicht klar. Und eigentlich macht es voll Bock. Und dann war ich auch so, dachte ich so morgens irgendwie so aufstehen, sich so irgendwas Gutes anhören. Ich meine, was man auch nicht vergessen darf, ist so, ich habe das Gefühl, der FSK, und das ist ja auch geil, hat schon einen politischen Anspruch, so soll es ja auch sein, so. Und es ist aber, glaube ich, auch da die Kombi zu finden zwischen, wir machen irgendwie Radio mit Inhalt und mit einer Haltung und aber auch ein bisschen so Spaß, Party, Mucke-Sendung. Also so, glaube ich, da noch so eine andere Balance oder Kombination hinzubekommen und damit nicht die UrhörerInnenschaft zu verlieren, aber eben auch jüngere Leute oder so zu catchen, ist vielleicht so konzeptorisch irgendwie eine Vision für die Zukunft. Wie man das jetzt genau ausgestaltet, kein Plan, aber so, ich glaube, das wäre so eine Stellschraube vielleicht. Voll.
Ja, aber du hast es auch schon ein bisschen gesagt, dass ein bisschen mehr Fun, wenn der aus dem Radio käme, das auch einfach gut wäre, so musikmäßig.
Ja, irgendwie so eine Mischung, ne? Halt so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so dumm, so Popkultur. Mhm. Halt irgendwie, ne? So kein Plan, über politische Sachen reden, auch theoretisches Wissen vermitteln, auf Veranstaltungen in der Stadt hinweisen, Bücher, Texte, weiß ich nicht was. Und dann aber eben auch so irgendwie geile Partys, was gibt's für neue Mucke? Weil, also ich persönlich, so du hast mich jetzt als Aktivistin auch vorgestellt, ich tue mir manchmal ein bisschen schwer mit diesem Label, aber gut, so ich habe die Erfahrung gemacht, man kann das halt so lange, oder ich kann das so lange machen, wie ich auch dafür sorge, dass ich irgendwie nicht nur politische Texte lese, sondern auch mal irgendeinen fucking Schrottroman, auch mal irgendwie ein bisschen mir einen hinter die Binde kippe und einfach tanzen gehe, so eine ganze Nacht und irgendwie da halt auch so für Ausgleich sorge, so. Und ich glaube einfach so ein bisschen diesen, ich nenne es jetzt mal so dumm, Lifestyle abzubilden, das wäre vielleicht einfach, ja, keine Ahnung, also das ist ja auch Teil eines politischen Daseins, also so. Und irgendwie konsequente Inkonsequenz ist so mein Motto und das ist, also so, anders glaube ich, überlebt man es in diesem System auch, oder ich überlebe es nicht. Ja. Und ich glaube aber, dass sozusagen ein richtiger Schritt in eine Zukunftsperspektive oder irgendwie in eine Aufstellung und Definition so vom FSK ist jedenfalls, sich mit Themen wie Ausschlüssen, wie Rassismus und Sexismus auseinanderzusetzen und eben solche Veranstaltungsreihen oder impulsgebenden Sachen zu organisieren, wie eben das, was ihr jetzt hier macht. Und ich glaube, daraus kann wahnsinnig viel entstehen. So.
Was könnte sozusagen wirklich rassismuskritisches Radio, was könnte das auch leisten? Oder wie könnte das aussehen?
Was, glaube ich, wichtig ist, ist so, sowas muss so ein bisschen aus sich selbst heraus entstehen. Also man kann so Türen öffnen und Räume schaffen und dann aber, man kann irgendwie Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder anderen Ausschlüssen betroffen sind, natürlich nicht irgendwie dahin zwingen und zu sagen, jetzt hier, komm mal hierher und mach jetzt mal Radiosendung oder so. Ja. Aber ich glaube, das kann organisch entstehen, indem mehr Menschen davon wissen und dann irgendwie sich auch wagen und dann in der Gruppe hierher kommen und zu merken, ah, ist ja ganz nett und ich kann hier auch voll mitbestimmen und irgendwie mein eigenes Ding machen. Und dass sozusagen betroffene Menschen im Zweifel merken, okay, das ist eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Thematik. Das ist jetzt nicht, wir machen einmal im Jahr einen Workshop zu Rassismuskritik oder so und dann sagen wir so, ja, das läuft schon so und unsere Strukturen sind aber trotzdem scheiße und BIPOCs werden hier kacke behandelt und darüber wird aber nicht geredet oder so, sondern dass Menschheit so miteinander merkt, okay, cool, irgendwie hier wird Rücksicht auf mich genommen und hier werden bestimmte, das ist basic, ne, aber so bestimmte Worte nicht gesagt oder mir wird auf Augenhöhe begegnet als Frau, als Flinter, als schwarz gelesene Person, whatsoever. Und ich glaube, das ist so echte Rassismuskritik. Also weg von so einem performativen Aushängeschild, no border, no nation, alle sind willkommen, hin zu, okay, wir leben das wirklich und wir setzen uns auch damit auseinander, wenn Kritik an uns herangetragen wird. So, und ich glaube, so kann ein rassismuskritisches Umfeld entstehen und dann auch bestehen.